und viel Spaß.
Dankeschön. Ja, guten Morgen. Wir haben gerade im Vorspann gesehen, es geht um Datenspuren. Und mein Talk beschäftigt sich mit Datenspuren beim Autofahren und bei der persönlichen Mobilität. Mein Name ist Werner Ilsinger, ich bin der Präsident der Digital Society. Und die Digital Society ist ein gemeinnütziger Verein, der sich mit dem Thema auch Datenschutz beschäftigt, aber nicht nur. Wir beschäftigen uns vor allem mit dem Themenbereich der Digitalisierung. Und unsere Vision ist eine freie digitale Welt, in der alle Mitglieder unserer Gesellschaft profitieren, in der es also nicht einen Gewinner und einen Verlierer gibt, sondern zum Nutzen und zum Wohle aller. Im Themenbereich Mobilität möchte ich einmal beginnen, wenn wir ein altes Auto fahren, dann wird dieses ältere Auto von sich aus relativ wenig Daten preisgeben. Früher war also die einzige Möglichkeit, Daten über das Autofahren zu sammeln, in Wirklichkeit externe Beobachtung. Und auch die externe Beobachtung hat sich in der letzten Zeit verbessert sozusagen. Und die Dinge, die wir in der letzten Zeit gesehen haben, waren etwas, das wahrscheinlich alle kennen, eine Beobachtung sozusagen durch die Section Control. Section Control nimmt im Grunde genommen das Kennzeichen eines Fahrzeuges auf, wenn man in eine bestimmte Sektion einfährt, und nimmt das Kennzeichen wieder auf, wenn das Fahrzeug diesen Bereich verlässt. Und dazwischen wird einfach geschaut, wie lange man gebraucht hat. Da die Strecke bekannt ist, kann man dann einfach die Geschwindigkeit berechnen. Und wenn man brav gefahren ist, dann steht im Gesetz, dass die Daten, die dort aufgenommen worden sind, auch wieder gleich vernichtet werden müssen. Das heißt, wenn man brav war, dann wird also das aufgenommene Kennzeichen wieder weggeworfen und diese Daten werden nicht weiter gespeichert. Das war übrigens nicht ganz von Anfang so. Zwischendurch hat einmal der Verfassungsgerichtshof die Section Control gekippt gehabt. Dann hat man diese Dinge im Datenschutz saniert und hat dann das Gesetz sozusagen neu auf Schiene gebracht. Und seitdem darf es die Section Control auch tatsächlich wieder geben. Etwas Zweites, das gerade vor der Türe steht, ist die digitale Vignette. Die digitale Vignette ist ein bisschen vergleichbar mit der Section Control, weil in Zukunft müssen wir uns nicht mehr so eine sehr schwer von der Fensterscheibe abschabbares Pickerl auf die Windschutzscheibe kleben, sondern wie in den Ländern rund um uns herum schon längere Zeit üblich, wird das Kennzeichen beim Autobahn- und Schnellstraßenbetreiber ASFINAG hinterlegt und ich bezahle dort meinen Obolus und die ASFINAG weiß, dass für genau dieses Kennzeichen bereits die Gebühr bezahlt wurde. Kontrolliert wird das Ganze auch wieder mit Kameras. Das heißt, die ASFINAG hat derzeit auch schon für die Vignettenkontrolle mobile Kamerasysteme im Einsatz, wo versucht wird dann zu schauen, ob denn die Vignette auf der Windschutzscheibe klebt. In Zukunft ist das einfacher, weil man sozusagen nur mehr abgleichen muss, ob das Kennzeichen in der Datenbank hinterlegt wurde. Auch hier ist gesetzlich vorgeschrieben, dass wenn sozusagen ein Kennzeichen fotografiert wurde und man brav seine Vignette bezahlt hat, elektronisch, dann müssen diese Daten nach sozusagen Abschluss der Überprüfung wieder gelöscht werden. Das heißt, auch die ASFINAG darf sich nicht aufheben, wo ich zu einem bestimmten Zeitpunkt mit meinem Fahrzeug gefahren bin, falls ich nicht sozusagen meine Vignette vergessen habe oder absichtlich nicht geklebt habe, dann müssen diese Daten auch wieder gelöscht werden. Warum ist das so wichtig und warum steht das in den Gesetzen drinnen? Bei der Mobilität ist es natürlich so, dass durchaus die Mobilität und wo ich mich befinde, schützenswert ist, weil es natürlich Teil der Privatsphäre ist und diese Privatsphäre natürlich auch besonderen Schutz verdient. Wenn wir jetzt ein Stück weiterschauen, dann kann man sagen, gut, das steht jetzt alles im Gesetz drinnen, also ist ja keine Gefahr da. Die Daten werden erhoben, man überprüft, ob ich brav bin und wenn ich brav bin, dann kann man nichts passieren, weil die Daten ja laut Gesetz wieder gelöscht werden müssen. Aber wenn wir in den vergangenen Monaten, besonders vor der Wahl jetzt, die Diskussion rund um das Sicherheitspaket, Klammer Überwachungspaket, Klammer zu, mitbekommen haben, dann hat dort vor allem das Innenministerium durchaus Begehrlichkeiten gezeigt auf Informationen und Daten, zum Beispiel auch auf Kameras, die nicht vom Innenministerium betrieben werden, von externen Kameras Zugriff zu erhalten. Und gerade in dem Bereich bestehen natürlich relativ hohe Begehrlichkeiten, dass wir sozusagen als Strafverfolgungsbehörde wissen, wo denn ein bestimmtes Kennzeichen zu einem bestimmten Zeitpunkt gewesen sein könnte. Also wir befinden uns hier wieder einmal in einer Zwickmühle zwischen dem Sicherheitsgedanken und der Privatsphäre. Und was man natürlich auch immer bedenken muss, dass das jetzt in diesen Gesetzen drinnen steht, ist gut, aber Gesetze kann man natürlich auch wieder ändern. Gerade jetzt, wo wir sozusagen vor einer neuen Regierung stehen, wissen wir noch nicht so genau, was diese Regierung vorhaben wird. Aber wenn sozusagen diese Themenbereiche im Fokus der neuen Regierung stehen, dann kann man natürlich auch dort diese Gesetze wieder ändern und sie anderen Interessen, die wichtiger zu sein scheinen, wie beispielsweise eben die Sicherheit, unterordnen. Wir waren jetzt eigentlich bei einem Themenbereich, wo das Auto nichts dazu beitragen muss, dass sozusagen Daten gesammelt werden. Das ist aber sozusagen etwas, was sich seit längerer Zeit eigentlich schon verändert. Nämlich Daten werden immer stärker im Fahrzeug benötigt, weil das Fahrzeug über sogenannte Fahrassistenzsysteme verfügt. Jetzt kann man sagen, Fahrassistenzsysteme, ist das irgendwas Neues? In Wirklichkeit nein. Wenn wir uns anschauen, dann gibt es Fahrassistenzsysteme schon relativ lange und auch Fahrzeuge, die durchaus schon älter sind. Also ich habe zum Beispiel einen Jeep Wrangler, der über 10 Jahre alt ist. Auch der hat schon einige dieser Fahrassistenzsysteme eingebaut. Wahrscheinlich fast alle der Fahrzeuge, die derzeit auf der Straße herumfahren, haben sicher ein ABS-System, aber auch eine Servolenkung fällt unter den Themenbereich der Fahrassistenzsysteme. Regensensoren, Scheibenwischersteuerungen, mittlerweile vorgeschrieben Reifendruckkontrollsysteme, Anfahrhilfe oder Abfahrhilfe vom Berg. Die Dinge sind heutzutage eigentlich, wenn man ein neues Fahrzeug kauft, Standard. Wie funktionieren diese Dinge eigentlich? Früher war es so, dass klarerweise sowohl eine Lenkung als auch eine Bremse in einem Fahrzeug eigentlich was war, was mechanisch oder hydraulisch funktioniert hat. Das heißt, wir haben da ein Bild von einer Lenkung, sowas findet man wahrscheinlich heutzutage bei Go-Karts noch, wenn man Kinderspielzeug hat, dann habe ich ein Lenkrad, das also irgendwie mechanisch sozusagen die Räder bewegt. So etwas ist in Wirklichkeit lange nicht mehr üblich. In Wirklichkeit diese Fahrassistenzsysteme funktionieren mit Computersteuerungen und ich habe Sensoren und Aktoren im Fahrzeug verbaut und Steuersysteme. Die Steuersysteme sind nichts anderes natürlich als Computer und diese Steuersysteme bekommen Informationen über die Sensoren und führen dann über Aktoren, also beispielsweise Motoren oder hydraulische Pumpen, bestimmte Funktionen im Fahrzeug aus. Also dass wir, wenn wir das Lenkrad in der Hand haben und es bewegen, da irgendwie mechanisch auf die Räder einwirken, ist ja schon lange nicht mehr der Fall. Gleiches gilt für die Bremse. Wenn ich aufs Bremspedal drücke, drücke ich eigentlich auf einen Taster, der unter dem Bremspedal ist, der die Information des Bremsdrucks aufnimmt. Und in Wirklichkeit dann wird halt eine hydraulische Pumpe gesteuert, die dann in Wirklichkeit die Bremsfunktion ausführt. Das, was in der Vergangenheit aber war, dass diese Fahrzeugsysteme in Wirklichkeit alle sozusagen autonom im Fahrzeug waren. Und da sind eben dazugekommen noch funktionalere Dinge als diese einfachen Sachen, die wir jetzt gerade gehört haben, wie zum Beispiel ein Bremsassistent. Das heißt, wenn ich auf der Autobahn unterwegs bin bei den neueren Fahrzeugen, dann erkennt das Ding, dass ich vielleicht zu nahe auf den Vordermann auffahre und er bremst das automatisch ab, das Fahrzeug. Ein Beschleunigungsassistent, der mir hilft, von der Kreuzung zum Beispiel wegzufahren. Parkassistenzsysteme, die automatisiert mittlerweile das Fahrzeug in eine Parklücke hineinführen. Kollisionswarnsysteme, Spurerkennungssysteme, Spurwechselunterstützung, dass ich beim Spurwechsel nicht übersehe vielleicht, dass jemand bei mir im toten Winkel ist. All diese Assistenzsysteme, und das sagt der Name auch schon, assistieren dem Fahrer. Das heißt, sie helfen mir als Fahrer, der im Fahrzeug sitzt, dass ich sozusagen bestimmte Situationen besser meistern kann, dass ich bestimmte Dinge nicht übersehe, und sie helfen dem Fahrer. Jetzt ist natürlich sehr, sehr viel Intelligenz mittlerweile schon in den neueren Fahrzeugen notwendig. Und wenn wir uns so ein aktuelles Fahrzeug anschauen, der Oberklasse, in dem Fall ist es aus einem Prospekt dieses Foto von einem Audi A8, dann sieht man, wie viele Sensoren dieses Fahrzeug bereits verbaut hat und wie viele Dinge dieses Fahrzeug rund um das Fahrzeug herum erkennen kann. Da gibt es Radar, wo man versucht festzustellen, wer vor mir auf der Straße ist. Wir haben Kameras, die erkennen können, was sich so rund um das Fahrzeug befindet. Mittlerweile können diese Kameras beispielsweise auch erkennen, ob bestimmte Verkehrszeichen am Rand stehen oder vielleicht auch ein Fußgänger irgendwo auf der Seite steht. Ultraschallsensoren, die man kennt vom Einparken. Und diese Informationen werden sozusagen alle vom Bordcomputer des Fahrzeuges verarbeitet, gespeichert und versuchen sich ein möglichst umfangreiches Bild zu machen, was denn so rund um das Fahrzeug herum passiert, aber natürlich auch Informationen zu sammeln, was im Fahrzeug passiert. Das heißt, das Fahrzeug weiß, wie schnell ich unterwegs bin, es weiß, welche Temperatur ich eingestellt habe im Fahrzeug, es weiß, wo ich mich befinde, es weiß auch solche Dinge wie zum Beispiel, wie oft ein Gurtstraffer angesprungen ist und ob ich besonders ruppig fahre oder ob ich die Geschwindigkeitsbegrenzungen auf der Autobahn einhalten würde. All diese Dinge würde das Fahrzeug über mich wissen. Und diese Informationen werden im Fahrzeug auch vom Bordcomputer verarbeitet. Was wir jetzt uns überlegen müssen, ist, dass früher, wie gesagt, solche Fahrzeuge in Wirklichkeit mit der Außenwelt nicht in Verbindung standen. In diesem Bereich hat sich in den vergangenen Jahren relativ viel verändert. Die meisten, zumindest Mittelklasse, Oberklasse-Fahrzeuge, haben mittlerweile eine Verbindung zur Außenwelt, haben verbaute Mobilfunksysteme im Fahrzeug und diese Fahrzeuge stehen mit der Außenwelt in Verbindung. Zu diesem Zeitpunkt wird es natürlich auch spannend, weil die Informationen, die sozusagen das Fahrzeug und der Bordcomputer und die Steuersysteme sammeln, durchaus auch entweder ins Internet übertragen werden können, aber auch von außen auf das Fahrzeug und auf diese Informationen im Fahrzeug zugegriffen werden können. Die Geschichte ist eine relativ alte, stammt aus dem Jahre 2015. Und das, was wir hier sehen, ist ein ganz normaler, nicht selbstfahrender, ganz gewöhnlicher Jeep Cherokee, der straßenzugelassen war oder ist. Und dieses Fahrzeug hat auch keine besonderen, sage ich jetzt einmal, Fähigkeiten, dass es gesteuert werden könnte von außen. Auch nicht, wie gesagt, selbstfahrend. Es hat einen Einparkassistenten. Es hat ganz normale Features, wie man halt normalerweise in einem Mittelklasse-Fahrzeug finden würde. Also ABS und andere Dinge natürlich. Und dieses Fahrzeug wurde über das Internet gehackt. In dem Fall ist jemand, der in einer Versuchsanordnung das gezeigt hat, also zwei Herrschaften, die außerhalb des Fahrzeuges saßen, ein Fahrer, der zwar informiert war darüber, dass etwas passieren wird, aber nicht genau was. Und die zwei Hacker haben dann von außen die Kontrolle über das Fahrzeug übernommen. Funktioniert hat das Ganze über das Unterhaltungssystem, das in diesem Jeep Cherokee verbaut ist. Das heißt, man ist außen, von außen über das im Jeep Cherokee befindliche Mobilfunksystem in das Fahrzeug eingedrungen und hat einmal als erstes die Steuerung des Soundsystems, des Unterhaltungssystems des Jeep Cherokee übernommen. Und von dort aus hat man sich dann in das zweite System, das in dem Fahrzeug verbaut wurde, nämlich in die Steuersysteme eingehackt, und man konnte im Grunde genommen dann das Fahrzeug vollständig von außen übernehmen. Man kann sich das Video anschauen, man braucht nur JPEG auf YouTube suchen, man wird das Video finden. Und es zeigt dann sehr schön, dass man dem Fahrer mitten auf der Autobahn zum Beispiel zuerst einmal die Soundanlage aufgedreht hat, als nächstes dann die Ventilatoren und die Lüftung eingeschaltet hat und später dann den Motor auf der Autobahn abgeschaltet hat. Also der arme Fahrer ist dann im Auto gesessen und das Auto ist dann auf der Autobahn ausgerollt und er konnte in Wirklichkeit in dem Fahrzeug genau nichts mehr tun. Und der Abschluss der ganzen Geschichte war dann, dass man auch gezeigt hat, dass zum Beispiel die Steuerung des Fahrzeuges übernommen werden konnte von außen. Und das, was wir hier sehen, ist der Endeffekt dann gewesen. Auf einem Parkplatz wurden die Bremsen gelöst und das Fahrzeug ist dann in den Graben gefahren worden. Und hier sehen wir dann das Fahrzeug. Wie gesagt, das ist ein ganz normales Fahrzeug, das in Wirklichkeit ausschließlich über diese Fahrassistenzsysteme verfügt. Es kann eigentlich gar nicht gesteuert werden, aber dennoch über die Fahrassistenzsysteme im Fahrzeug kann ich die Servolenkung übernehmen, kann ich die Bremsen lösen und kann andere Steuerfunktionen in dem Fahrzeug übernehmen. Das ist jetzt der Punkt Sicherheit, über den wir sprechen. Und wenn wir uns das überlegen, dann ist es natürlich dann auch möglich, also wenn ich das Fahrzeug steuern kann, dann ist es sicher möglich, dass ich auch alle Funktionen oder alle Daten, die in dem Fahrzeug gesammelt werden, in diesem Fall auslesen könnte. Das heißt, alles, was das Fahrzeug weiß, kann ich natürlich auch remote mir anschauen. Und in dem Fall hätte jedermann sozusagen, der es schafft, in die Rechner des Fahrzeugs einzudringen, die Daten lesen können. Aber in dem Fall viel schlimmer eben auch die Kontrolle über das Fahrzeug übernehmen können. Das heißt, aus unserer Sicht ist es ganz wichtig, sich zu überlegen auch, welche Sicherheitsvorkehrungen kann man bei solchen Fahrzeugen treffen, weil dass sozusagen hier Daten geklaut werden, ist noch die harmlosere Geschichte. Wenn dabei Menschenleben draufgehen, weil jemand sozusagen Fahrzeuge hackt, dann ist das vermutlich die viel schlimmere Geschichte. Und die zweite Thematik ist hier auch, dass zwar solche Fahrzeuge wie der Jeep, wie alle anderen Fahrzeuge, jedes Jahr brav zum Pickerl fahren müssen. Dort wird auch brav überprüft, ob denn die Bremse und die Lenkung des Fahrzeuges funktioniert. Aber in Wirklichkeit überprüft niemand, ob die Software, die in dem Fahrzeug drinnen ist, auch noch den Anforderungen entspricht und ob die auch die Software und die Steuerung dieser Fahrzeuge auch noch sicher ist. Was jetzt in der nächsten Zeit auch auf uns zukommt, das kommt mit 31. März spätestens verpflichtend in den Fahrzeugen, ist, dass alle neu zugelassenen Kraftfahrzeuge ab diesem Zeitpunkt das eCall-System unterstützen müssen. eCall heißt, dass spätestens, bitte? Neu zugelassene Fahrzeuge. Und also wenn ich sozusagen ein neues Fahrzeug beim Händler kaufe, dann muss bei diesem Fahrzeug ein Mobilfunkmodul verbaut sein. Und die Idee in diesem Umfeld ist, dass wenn das Fahrzeug einen Unfall hat, automatisch die Notrufnummer 112 angerufen wird und Basisdaten über den Unfall übertragen werden. Das heißt, wo befindet sich das Fahrzeug, mit welcher Geschwindigkeit war es unterwegs, welche Fahrtrichtung ist man gefahren, dass man zum Beispiel auch auf einer Autobahn dann die Hilfskräfte auf die richtige Richtungsfahrbahn schicken kann. Und diese Basisdaten werden an den Notruf übertragen und es wird dann auch eine Sprachverbindung hergestellt, wo man also nachfragen kann, falls hoffentlich die verunfallten Personen noch sprechen können, kann man denen dann auch vielleicht noch mehr Informationen mitgeben. Und die Idee dabei ist, dass man eben Leben retten kann, weil die Hilfskräfte schneller am Einsatzort sind. Die Basisfunktionalität unterliegt auch sehr strengen Datenschutzregeln. Also es ist sichergestellt, dass über die eCall-Funktionalität keine Bewegungsprofile erstellt werden können. Die Funktionalität des eCall-Systems aktiviert sich erst, wenn sozusagen tatsächlich ein Unfall passiert, beziehungsweise wenn die Sensoren im Fahrzeug einen Unfall erkennen. Und erst dann wird sozusagen der Notruf aufgebaut. Und wenn diese Basisfunktionalität genutzt wird, ist auch hier aufgrund der Gesetze sichergestellt, dass diese Daten in Wirklichkeit nur dazu dienen, bei einem Unfall diese Informationen an die Rettungskräfte zu übermitteln. Die Problematik dabei ist aber, dass wenn eCall kommt, im Grunde genommen jedes Fahrzeug in Zukunft mit dem Internet oder mit dem Netzwerk verbunden ist. Das heißt, es ist natürlich die Infrastruktur in jedem Fahrzeug dann verbaut. Das heißt, auch das kleinste Fahrzeug, das vielleicht heutzutage noch keine Verbindung ins Netzwerk hat, wird dann über diese Infrastruktur verfügen. Und es ist auch möglich, dass die Fahrzeughersteller dann sagen, wenn ich diese Infrastruktur schon im Fahrzeug habe, dann nutze ich sie für zusätzliche alternative Angebote, wo ich entweder kostenlos oder vielleicht auch gegen Aufpreis bestimmte Funktionen dem Fahrzeugbesitzer zur Verfügung stelle. Solche Dinge sind heute auch schon üblich. Beispielsweise, ich fahre einen BMW als Firmensystem, also als Firmenfahrzeug, und dieser BMW übermittelt heute schon Daten und Informationen an den Hersteller, an dem Fahrzeughersteller. Und mir ist es unlängst passiert, dass ich in der Firma war, mein Telefon läutet und meine BMW-Werkstätte ruft mich an und sagt, Helsinger, Ihr Service wäre fällig, in 1000 Kilometer können wir uns dann gleich einen Termin ausmachen. Ich sage mal, fühlt sich einmal ein bisschen komisch an, wenn sozusagen die Werkstätte besser weiß als ich selbst, wann mein Auto in die Werkstätte muss. Spannend ist das natürlich auch für die Werkstätten, weil die Werkstätten versuchen, über das den Kunden an sich zu binden. In dem Fall ist es dann so, dass ich natürlich, wenn mir meine Werkstätte, wo ich mein Fahrzeug gekauft habe, anruft und sich mit mir einen Termin ausmacht, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass ich bei dieser Werkstätte meinen Service machen lasse und nicht zu irgendeiner anderen alternativen Werkstätte gehe. Und in dem Fall ist es natürlich so, dass BMW-Werkstätten einen Vorteil haben gegenüber vielleicht alternativen Werkstätten, die die Daten und die Informationen aus dem Fahrzeug nicht haben. Das heißt, diese Geschichten funktionieren heute schon. In Zukunft wird es aber viel einfacher werden, dass die Fahrzeuge diese Daten liefern. Wo das Ganze irgendwann einmal enden wird, und da gibt es große Unstimmigkeiten, wie lange wir da noch hin brauchen werden, ist, dass die Fahrzeuge irgendwann einmal so intelligent sein werden, dass die Fahrassistenzsysteme nicht mehr nur Assistenzsysteme sind, sondern im Grunde genommen die komplette Arbeit des Fahrers übernehmen werden. Wir kennen dieses Fahrzeug, war das Google Car, und Entschuldigung, das Google Car hat recht gute Erfolge schon gefeiert, weil in Kalifornien, in einem sehr beschränkten Gebiet im Silicon Valley, sind diese Fahrzeuge schon seit längerer Zeit unterwegs. Und das hat sehr gut funktioniert, weil diese Gegend sozusagen sehr gut vermessen war und die Straßen dort sehr gut bekannt waren. Und das Fahrzeug hat dann sich in diesem Bereich dann autonom bewegen können und der Fahrer hat sozusagen gar nicht mehr im Fahrzeug sitzen müssen. Voraussetzung dafür ist es, dass wir einen sehr hochleistungsfähigen Bordcomputer im Grunde genommen in diesen Fahrzeugen verbaut haben, weil es wird natürlich eine riesige Anzahl von Informationen in diesen Bordcomputer geliefert über so die ganze Umgebung, in dem das Fahrzeug unterwegs ist, Straßenverhältnisse, Wetterdaten, Informationen, die das Fahrzeug zu verarbeiten hat. Und das Fahrzeug muss auch die Fähigkeit haben, aus bestimmten Vorfällen, die passieren, zu lernen. Und die letzte Version von Bordcomputern ist zum Beispiel dieser NVIDIA DRIVE PX Pegasus. Und dieser Pegasus ist die Nachfolgeversion oder die zweite Nachfolgeversion in Wirklichkeit von Computer, der im Tesla Model 3 verbaut wurde. Und laut Hersteller kann dieser Computer, der unter anderem 16 NVIDIA ARM CPU-Cores verbaut hat und 4 GPUs verbaut hat und by the way einen Stromverbrauch von 500 Watt hat, das sehr viel ist, weil die Vorgängerversionen hatten sowas um die 10 Watt. Dieser Bordcomputer wird erstmalig in der Lage sein, Level 5 autonomes Fahren zu unterstützen. Und jetzt muss man wissen, was ist Level 5 autonomes Fahren. Level 0 ist in Wirklichkeit keine Automation. Level 1 wäre sozusagen Fahrerassistenz und das geht dann im Grunde genommen hinauf bis zum Level 5, der heißt Full Automation. Und Full Automation ist eben das Level, wo das Fahrzeug komplett autonom unterwegs sein kann, ohne dass ein Fahrer in irgendeiner Situation eingreifen müsste. Das heißt, diese Computergeneration ist laut Hersteller erstmalig in der Lage, so viele Daten zu verarbeiten, dass die Steuerung des Fahrzeuges komplett durch den Computer erfolgen kann. Jetzt haben wir gesprochen darüber, dass das Fahrzeug Daten sammelt über Sensoren. Und was auch notwendig sein wird, wenn die Fahrzeuge vollständig autonom unterwegs sind, dann werden die Fahrzeuge auch miteinander Informationen austauschen müssen. Das heißt, das Fahrzeug verlässt sich dann nicht mehr nur auf die eigenen Informationen, die das Fahrzeug über seine Sensoren sammelt, sondern hat auch die Möglichkeit, mit anderen Fahrzeugen, die sich auch auf der Straße befinden, diese Informationen auszutauschen. Da ist gerade ein bisschen ein Wettstreit im Gange, welche Technologie zum Austausch dieser Funktionen verwendet werden soll. Die eine Fraktion sagt, quasi für die nahe Kommunikation verwendet man den WLAN-Standard und die Fahrzeuge können sich über den WLAN-Standard miteinander unterhalten. Die andere Fraktion sagt, das wird auch über Mobilfunk passieren. Das heißt, ein Fahrzeug wird dem anderen Fahrzeug Informationen zur Verfügung stellen, um es in Wirklichkeit sicherer auf den Straßen unterwegs sein zu lassen. Eines der Beispiele, wenn ein Fahrzeug unterwegs ist und ein Fußgänger beispielsweise von einem anderen Fahrzeug verdeckt wird, dann können die eigenen Sensoren nicht erkennen, dass sich der Fußgänger hinter dem anderen Fahrzeug befindet. Wenn die Fahrzeuge miteinander aber beginnen, Informationen auszutauschen, dann kann das eine Fahrzeug über die Sensoren des anderen Fahrzeuges erkennen, dass hinter dem zweiten Fahrzeug eine Person ist und darauf Acht geben, dass sozusagen der vielleicht gleich hinter dem anderen Fahrzeug auftauchen wird und ich den vielleicht zu spät sehen würde, um einen Unfall zu verhindern. Zusätzlich weiß ich natürlich auch, wo auf der Straße sich all diese Fahrzeuge befinden. Und diese Vehicle-to-Vehicle-Kommunikation macht es möglich, sozusagen auch eine genaue Landkarte zu machen, wo auf der Straße welche Fahrzeuge herumschwirren, damit ich hier meine Fahrgeschwindigkeit anpassen kann, damit ich auch aufpassen kann, dass ich hier keinen Unfall baue, aber auch, dass ich zum Beispiel die die Routenplanung verändern kann, weil ich weiß, in bestimmten Bereichen gibt es einen Stau und diese Staus dann eben auch vielleicht umfahren könnte. Das heißt aber, dass die Fahrzeuge dann anfangen und beginnen, selbstständig anderen Fahrzeugen Daten auch zu geben. Und die Fragestellung ist auch natürlich dort, inwiefern oder welche Daten sind notwendig und welche können weitergegeben werden, ohne dass sozusagen über meine Person oder meine Informationen, die mir wichtig sind und die vielleicht schützenswert sind, nicht weitergegeben werden. Was hier auch spannend ist, ist, man redet hier über 5G, also die nächste Generation unseres Mobilfunksystems. Und bei der nächsten Generation des Mobilfunksystems denken eigentlich alle daran, dass hier die Geschwindigkeit oder der Datenübertragung das Wichtige ist. Das Spannende ist, wir sehen hier einen Anwendungswürfel, welche Anwendungen in welchem Bereich welche Parameter erfordern. Und die Parameter, die wir hier sehen, ist eben die Geschwindigkeit oder Throughput, also der Durchsatz des Netzwerkes, die Anzahl der Verbindungen pro einer Flächeneinheit, also pro Quadratkilometer zum Beispiel hier, oder auch die Verzögerung, die im Netzwerk drinnen ist. Und das Spannende ist beim Fahrzeug, und das sehen wir hier in der Mitte bei dem Linksachse sehen wir ein Fahrzeug. Hier sehen wir, dass Throughput, also die Anzahl der übertragenen Daten, in Wirklichkeit nicht das Thema ist, sondern die Anwendung benötigt relativ kurze Latenzzeiten. Das heißt, die Fahrzeuge müssen in relativ kurzer Zeit Informationen austauschen können und die Verzögerung zwischen dem Austausch dieser Daten darf nicht allzu lange sein. Wenn wir uns jetzt diesen Fußgänger vorstellen, der hinter dem anderen Auto hervorkommt, dann ist wichtig, dass ich die Information relativ flott habe und ich kann dann noch darauf reagieren und verhindern, dass hier ein Unfall passiert. Das heißt, In diesem Fall ist eigentlich die Anforderung nicht die Übertragungsgeschwindigkeit, weil es sind nicht riesen viele Daten, die übertragen werden, sondern eben die Latenzzeiten, wie lange es dauert, diese Daten von A nach B zu übertragen. Jetzt haben wir in Wirklichkeit gerade gehört, dass diese Fahrzeuge riesig viele Daten sammeln und verarbeiten müssen. Und der Stefan Groß-Selbeck hat gesagt, das war der ehemalige CEO von Xing, Daten sind das Öl des 21. Jahrhunderts. Was tut man mit diesen Rohstoffen? Die Daten sind, die gesammelt werden bei einem Fahrzeug, das autonom unterwegs ist, ist rund 1 GB in der Sekunde. Von diesen Daten werde ich relativ viele Informationen bald wieder wegschmeißen, aber es sind einige Informationen dabei, die durchaus interessant sind. Eines der Beispiele ist, ich habe vorher gesagt, diese Computersysteme wissen natürlich, wie schnell ich unterwegs bin. Sie wissen auch, wie oft zum Beispiel der Gurtstraffer angesprochen hat. Sie wissen, wo ich mich befinde. Solche Informationen sind wertvoll. Auch die Informationen und Daten, die das Fahrzeug produziert, wie es zum Beispiel dem Fahrzeug geht. In der Industrie 4.0 sprechen wir über Predictive Maintenance. Beispiel meine Werkstättengeschichte ist für den Autohersteller bzw. seine Werkstätten spannend. Ich habe mich vor kurzem mit der ASFINAG unterhalten. Auch die ASFINAG hat starkes Interesse daran, auf Daten der Automobile direkt zugreifen zu können, weil natürlich als Autobahn- und Schnellstraßenbetreiber auch für sie interessant ist, wie fahren die Fahrzeuge auf der Straße, wo befinden sie sich, welche Geschwindigkeiten fahren sie, weil sie können auf diese Daten natürlich reagieren. Derzeit werden diese Daten teilweise sehr aufwendig gesammelt, mit Verkehrszählungen, all diese Dinge. Wenn ich Zugriff auf diese Informationen und Daten der Fahrzeuge hätte, wäre es natürlich auch für den Straßenbetreiber spannend. Für die Polizei wäre es wahrscheinlich extrem spannend, weil ich würde mir die Section Controls ersparen. Ich habe gesagt, man könnte dann vielleicht irgendwann einmal einen Drucker ins Auto einbauen und gleich den Strafzettel automatisch ausdrucken. Braucht man wahrscheinlich gar nicht mehr. Man braucht wahrscheinlich nur mehr die Kontodaten hinterlegen und es wird automatisch abgebucht. Geht also viel einfacher. Versicherungen. Versicherungen finden diese Daten extrem spannend, weil eine Versicherung geht ja davon aus, dass ich ein Risiko habe und dieses Risiko wird versichert. Je geringer das Risiko ist, desto geringer kann natürlich auch die Prämie ausfallen. Also wenn ich ein braver, langsamer, mich an alle Verkehrsregeln haltender Straßenbenutzer bin, dann bin ich natürlich ein geringeres Risiko für die Versicherung. Das heißt, die Versicherung bietet, und da gibt es welche, die das auch schon tun, günstigere Versicherungen an, wenn ich der Versicherung mitteile oder Zugriff auf meine Daten gebe, wie ich denn Auto fahre. Also Beispiel, wenn bei mir oft der Gurtstraffer anzieht, dann kann ich davon ausgehen, dass ich oft ziemlich in die Bremse hüpfe. Wäre eine Indikation dafür, dass ich vielleicht nicht ganz so risikolos bin wie jemand, der sozusagen langsam unterwegs ist, wo die Gurtstraffer nie ansprechen, auch Geschwindigkeiten. Wenn ich in Österreich irgendwann einmal über 130 unterwegs bin, dann bin ich wohl zu schnell gefahren, egal wo ich bin. Aber diese Informationen sind für Versicherung wertvoll. Was in dem Bereich natürlich gefährlich ist, ist, dass eine Versicherung ein System auf Gegenseitigkeit ist. Das heißt, ich gehe davon aus, dass das Risiko einer Gesamtgruppe eine bestimmtes Ausmaß ist und ich versichere diese Gesamtgruppe. Wenn ich mir jetzt nur mal die raushole, die günstig zu versichern sind und die kündige, die vielleicht ein großes Risiko sind, dann besteht die Gefahr, dass irgendwann einmal bestimmte Personen keine Versicherung mehr bekommen, weil sie sind eine hohe Risikogruppe. Das trifft natürlich auch für Personen zu, die vielleicht sehr viel fahren, weil sie vielleicht beruflich sehr viel unterwegs sind, die sind natürlich auch eine höhere Risikogruppe als jemand, der vielleicht nur einmal am Sonntag mit dem Fahrzeug unterwegs ist. Wer könnte noch Interesse haben? Naja, ich habe hier plakativ Amazon hergeschrieben, steht für jeden, der mal was verkaufen möchte, weil natürlich dienen meine Daten und Informationen auch dazu, mein Profil, welche Person ich bin und welche Bedürfnisse ich habe, besser zu verstehen. Und mit einem kleinen Smiley oder Zwinkerer habe ich hier auch den Ehepartner hingeschrieben, weil vielleicht hätte auch der Interesse daran, wo ich mich denn befinde. Und er möchte genau wissen, wo ich mich denn so aufhalte. Die Versicherung, das ist eins der Beispiele, Allianz Bonus Drive. Und wenn ich mich dazu bereit erkläre, meine Daten und Informationen, die mein Auto preisgibt, der Versicherung zur Verfügung stellen, dann wirbt diese Versicherung, dass ich bis zu 40% meiner Versicherungssumme sparen kann und 10% gleich zum Start bekommen könnte. In dem Fall ist es eine deutsche Werbung, aber die Allianzversicherung bietet mit der Allianz Drive ein ähnliches System auch in Österreich an. Jetzt ist die große Frage, wem gehören die Daten? Die Daten bei meinem Fahrzeug werden an den Fahrzeughersteller übertragen, befinden sich irgendwo in einem Rechenzentrum des Herstellers. Und was darf der mit diesen Daten tun? Bei meinem Fahrzeug ist es so, dass das Fahrzeug, ich glaube, 3 Seiten einen Kaufvertrag hat, wo drinnen steht, dass nachher das Fahrzeug in meinen Besitz übergeht, und 27 Seiten die Regeln, was sozusagen mit den Daten passiert, die das Fahrzeug sammelt. Sie hat eine Frage? Ja. Ja. Naja, Daten kann man ja feinerweise kopieren. Damit können sie mehrfach sozusagen im Besitz sein. Und wenn nicht... Naja, es gibt kein Eigentum über Daten. Das ist ja die Problematik. Ja. Eines der Probleme, das sich auch hier stellt, ist, und da gibt es momentan sehr intensive Diskussionen darüber, sind denn Fahrzeugdaten personenbezogene Daten? Weil der Datenschutz gilt ja nur für Daten, die auch einer Person zuordnenbar sind. Im Falle meines Fahrzeuges gehört das Fahrzeug einer Firma und ist eigentlich gar nicht mir als Person zuordnenbar. Und da gibt es sehr große Diskussionen momentan, ob denn der Datenschutz für Fahrzeugdaten eigentlich überhaupt möglich ist, weil eben nur personenbezogene Daten schützenswerte Daten sind. Einige Meinungen sagen natürlich ja, weil spätestens wenn ich mein Handy im Auto mit der Bluetooth-Einrichtung verbinde, weiß das Auto, dass es ich bin und hat alle meine Daten, die in mein Handy gespeichert sind, wenn ich synchronisiere. Aber es ist nicht genau geregelt, wie denn diese Geschichte auszusehen hat. Und im Normalfall muss man sehr darauf aufpassen, welchen Vertrag man mit dem Hersteller sozusagen schließt und was der Hersteller regelt, dass er mit diesen Daten macht. Beispiel, bei meinem derzeitigen Fahrzeug ist es so, dass ich auch, wenn ich diese 27 Seiten Funktionen, die im Fahrzeug drinnen sind, die dort im Kaufvertrag beschrieben sind, nicht haben möchte, kann ich sozusagen die Funktion auch deaktivieren lassen. Dann telefoniert halt das Fahrzeug nicht mehr nach Hause. Letzter Punkt hier, auch alternative Möglichkeiten unterwegs zu sein, wenn ich kein Fahrzeug mehr besitze, wie zum Beispiel Carsharing und Uber, sammeln natürlich Daten über die Benutzer. Das heißt, auch bei Carsharing-Modellen und dort noch viel mehr ist relativ klar, wo und wie ich unterwegs war, weil ich ja mit meiner App sozusagen das Auto bediene, bezahle, aufsperre und unterwegs bin. Und Carsharing-Anbieter haben natürlich sehr, sehr viele Informationen und Daten über die Benutzer ihrer Fahrzeuge. Gleiches gilt natürlich auch, wenn ich Taxi-Apps oder Uber in dem Fall verwende, weil natürlich auch dort ist ganz klar, dass ich mit dem Fahrzeug von dort nach da gefahren bin, wie oft habe ich es benutzt und wo war ich unterwegs. Zusammenfassend, Fahrassistenzsysteme entwickeln sich unaufhaltsam und das Ziel, wie weit es weg ist, wird noch heftig diskutiert, aber es entwickelt sich unaufhaltsam in die Richtung des autonomen Fahrens. Vehicle-to-Vehicle-Kommunikation, also dass die Fahrzeuge untereinander beginnen zu kommunizieren, werden wir in den nächsten Jahren erleben, weil diese Informationen ganz wichtig sind, damit auch das autonome Fahren funktionieren wird. Und hier ist nicht nur Vehikel zu Vehikel das nächste große Ding, sondern auch Vehikel zu Infrastruktur. Das heißt, dass auch sozusagen beispielsweise Verkehrsleitsysteme mit mir kommunizieren und dem Fahrzeug Informationen zur Verfügung stellen. Es gibt große Anforderungen an die Infrastruktur, Stromnetz, 5G, Straßen, die sich darauf an die neue Nutzungsweise anpassen müssen. und die Fahrzeuge produzieren Riesenmengen von Daten, die auch sensible Informationen über den Fahrer beinhalten. Und wem diese Daten gehören und wie die zu verwenden sind, ist in Wirklichkeit heute noch ungenügend geregelt, weil eben derzeit es in großen Bereichen über die Kaufverträge der Fahrzeuge geregelt ist. Und wie in vielen Bereichen ist es wohl so, dass wenn man ein Fahrzeug haben möchte, sich die wenigsten die 27 Seiten Datenschutzrichtlinien durchlesen, sondern die ersten 3 Seiten, wo sie das Fahrzeug kaufen möchten, sie wollen das Fahrzeug unbedingt haben und kaufen das Ding. Also ich glaube, dass hier auch mehr Aufklärung hergehört und mehr Unterstützung, dass man überhaupt versteht, was in diesem 27 Seiten Vertragswerk geregelt ist, was mein Fahrzeug mit diesen Daten tut. Damit ganz kurz noch nächste Veranstaltungen. Wir haben regelmäßig auch bei der Digital Society Veranstaltungen zu unterschiedlichen Themen. Die Informationen finden Sie auch auf unserer Homepage und wir würden uns freuen, wenn Sie auch dorthin vorbeischauen würden bei uns in der Digital Society. Damit herzlichen Dank fürs Kommen, fürs zeitig Aufstehen am Samstag und fürs Besuchen der ersten Session. Und ich hoffe, es war spannend und hat gefallen. Herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank. Super spannend. Ich glaube, da haben wir echt einiges vor uns, wenn wir das über die nächsten Jahre verarbeiten, bewältigen und irgendwie einen vernünftigen Umgang finden wollen. Sind ziemlich auf den Punkt fertig geworden und als nächstes wird ein Vortrag über den Tor-Browser kommen, aber ich denke, wir können uns trotzdem, weil es ja ein wirklich spannendes und wichtiges Thema ist, Zeit für 1 oder 2 Fragen nehmen. Da gibt es nämlich eine Reihe, denke ich.
Ja, also in dem Sinn keine Frage. Mir ist nur aufgefallen, in deinem Vortrag hast du ein Beispiel, wie so Urban Legends verbreitet werden, nämlich diese Grafik mit den Daten- und Geschwindigkeitsanforderungen für Kraftfahrzeuge. Möglicherweise liegt es daran, dass ich noch der Physik des vergangenen Jahrhunderts anhafte, die vielleicht heute nicht mehr gilt. Nach meinem Wissen rechnen wir im nicht autonomen Fahren mit Reaktionszeiten von 1 Sekunde. In deiner Grafik steht drinnen, 0 Millisekunden Latenzzeit ist wünschenswert. Jetzt ist jede Verbesserung dieser Reaktionszeit natürlich sinnvoll, aber notwendig? Fragezeichen.
Also die Grafik ist nicht von mir, sondern sie ist in Wirklichkeit von einem der Mobilfunkprovider. Und 0 wird es nicht geben, wissen wir als Physiker, aber das Konsortium, das sich da zusammengetan hat, das also über dieses Thema diskutiert, sagt, sie brauchen relativ niedrige Latenzzeiten, um es möglich zu machen. Genau, aber 1 Sekunde oder 2 Sekunden könnten vielleicht zu lange sein. Ja.
Nur noch kurz den Gedanken anzuspinnen. Es ist ja auch so, dass diese autonomen Autos beziehungsweise auch sogar die Assistenzsysteme schon Entscheidungen treffen und es mittlerweile völlig ungeklärt ist, auf welcher Grundlage welche Entscheidungen getroffen werden sollen, die ja zum Teil auch durchaus heftig sind, wenn es um ethische Entscheidungen geht. Wen schädige ich, wen schütze ich? Und das kann auch Liability, also Rechtsfolgen haben.
Vielleicht ein spannendes Thema. Es muss immer jemand, Klammer, eine physische Person oder juristische Person, im Endeffekt haftbar sein, wenn es einen Schaden gibt. Deswegen ist auch autonomes Fahren derzeit in Österreich noch nicht erlaubt. Das heißt, derzeit muss der Fahrer jederzeit Kontrolle über das Fahrzeug übernehmen können. Das heißt, derzeit ist es so, dass der Fahrer haftbar ist, wenn sein Fahrzeug irgendetwas anstellt. Das heißt, wenn das Fahrassistenzsystem einen Unfug macht, bin ich als Fahrer dafür verantwortlich. In Zukunft wird das natürlich viel spannender sein, weil wer ist verantwortlich, wenn ein Fahrzeug, das autonom unterwegs ist, wo gar kein Fahrer sich im Fahrzeug befindet, beispielsweise einen Menschen niederführt. Und dafür muss in Zukunft jemand haftbar sein und das ist vollkommen ungeklärt, weil eben nicht noch erlaubt ist, dass so etwas überhaupt auf Straßen unterwegs sein darf. Also diese Diskussion haben wir auch noch vor uns.
In Deutschland hat die Polizei bei ihren Ausschreibungen der Fahrzeuge immer drinnen, dass es einen Daten-Opt-out gibt. Das heißt, dass aus sämtlichen Fahrzeugen die Datenübermittlung zu entfernen ist. Kann man als Privater sowas auch von den Herstellern fordern?
Also wie gesagt, mein Autohersteller bietet es freiwillig an. Ich habe mir den Vertrag angeschaut, wahrscheinlich als einer der wenigen. und man kann sozusagen die Datenübertragung bei meinem Fahrzeug disablen lassen. Ich glaube aber nicht, dass das derzeit rechtlich bindend ist, dass es angeboten werden muss.
Und dann gleich die Nachfrage, wie kann ich es überprüfen?
Gute Frage, ja, in Wirklichkeit müsste ich ein Techniker sein, aber ich vermute, man wird vertrauen müssen darauf, dass die Werkstätte, wenn sie etwas anbietet und vertraglich regelt, sich auch an die Verträge hält, die sie abschließt.
Ja, ganz kurz, wenn es um die Frage geht, dass ein anderes Auto meinem Auto übermittelt, da ist ein Fußgänger. In welcher Form ist schon geklärt, in welcher Form das passieren soll, weil sicher nicht in Form eines Live-Videos. Der Hintergrund der Frage ist eigentlich sozusagen, gibt es eine wo findet die Interpretation der Daten statt? In dem anderen Fahrzeug oder bei mir?
Das geht sehr stark in den Themenbereich der Haftung und wer ist nachher verantwortlich, weil wenn man das andere Fahrzeug falsche Informationen schickt und mein System dann darauf reagiert, in Wirklichkeit haben wir die Diskussion vorher gehabt, die Dinge sind nicht geregelt. Ich glaube auch, es fehlt eine Riesenanzahl von Standards dort, weil welche Sprache unterhalten sich denn die Systeme überhaupt? Auch das ist noch nicht geregelt. Also ich denke, da wird es in den nächsten 10, 20 Jahren sehr viele Dinge zu tun geben, wo man sich darauf einigt, erstens einmal, wie funktioniert die Kommunikation technisch und auch, wie interpretiert man diese Daten und wer ist dann verantwortlich am Schluss, wenn was passiert.
Vielen, vielen Dank. Ich fürchte, wir sind schon etwas über der Zeit, deshalb würde ich das hier abbrechen. Es findet sich vielleicht ja auch so privater noch Gesprächsbedarf und Potenzial. Vielen Dank auf jeden Fall für den Vortrag. Sehr, sehr spannend.
Dankeschön.